Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Auf einmal heulten die Sirenen anders, als man es bis dahin kannte. Das war kein Intervall, es war ein Dauerton, der vor 70 Jahren überall im Land zu hören war. Hans-Joachim Gessner, damals 5 Jahre alt, war allein zu Hause und geriet in Panik, wusste mit dem Signal nichts anzufangen. Stunden später fragte er einen Nachbarn.
Und dann sagte der einfach, und deswegen gehen die Sirenen, als Zeichen des Friedens. Die Sirenen haben plötzlich eine völlig andere Bedeutung.
Sirenen brachten die Botschaft vom Kriegsende. Als Frieden ein Fremdwort war, das Ende des Zweiten Weltkriegs im Fokus dreier Generationen. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger.
Statt sie durchzulassen. Sonst hätten wir die Brücke schon längst hochgejagt.
Oh, Gottes Willen, was ist denn los?
Gar nichts ist. Das hören Sie doch. Nur ein bisschen Feuerwerk.
Mein Junge ist auch Soldat. Gestern haben sie ihn eingezogen. Glauben Sie, dass der auch schon an der Front ist?
Gestern? Da kann er ja noch nicht mal eine anständige Ehrenbezeugung. Was soll denn da an der Front?
Der Krieg hat mich auch insofern erreicht in Dresden, dass ich zum Entsetzen meiner Mutter für den Volkssturm gemustert worden bin, als 12-Jähriger. Ja, dazu ist es dann nicht mehr gekommen, aber es kam jemand ins Haus, ich wurde untersucht und wurde dann in eine Liste aufgenommen, der für den Volkssturm vorgesehenen jungen Menschen. Ich erinnere mich da in diesem Zusammenhang an den Film Die Brücke, nicht, wo also ganz junge Menschen elendiglich ums Leben gekommen sind. Also dieses Schicksal ist mir erspart worden, aber es war ein Schrecken, nicht? Die Vorstellung, als 12,5-Jähriger da mit einem Stahlhelm und einem Gewehr in den Krieg zu ziehen.
Gerhard Baum sitzt an einem alten Holztisch in der oberen Etage eines Hauses aus der Gründerzeit in Köln. Der Film, von dem er spricht, entstand 14 Jahre nach Kriegsende und ist noch heute verblüffend zeitlos. Die Szene zeigt eine Gruppe von Soldaten, sie sind noch halbe Kinder, eine Brücke verteidigend gegen die vorrückenden Panzer der Amerikaner. Diese Kindersoldaten werden verheizt. Gerhard Baum blieb dieses Schicksal nur sehr knapp erspart. 35 Jahre nach dem Ende des Krieges war er Innenminister von Deutschland. Heute erinnert er sich an das Kriegsende wie an ein Ereignis, das eben erst geschah. Er war mit seiner Mutter geflohen aus dem zerstörten Dresden und machte Station am Tegernsee in Bayern, als die Amerikaner vorrückten.
Gegenüber in Wissee haben Ärzte aus dem Ort mit weißen Flaggen den Ort übergeben wollen und sind dann noch von der SS erschossen worden. Aber im Tegernseer Tal war der Übergang friedlich. Das heißt also, ich habe als 12,5-Jähriger auf der Uferstraße gestanden, als die Amerikaner einrückten, in der Mitte die Panzer, links und rechts die Infanterie. Wir haben nicht gewusst, was dann passieren würde. Nicht? Und es waren eben auch sehr viele Kriegsgefangene, also deutsche Soldaten, die in die Berge flüchteten nach Tirol, unterwegs mit Pferden. Ich weiß noch, dass am Ende des Tegernseer Tals, wo es in die Berge geht, waren dann sehr viele Pferde, die einfach stehen gelassen wurden. Und meine Mutter kam dann eines Tages mit einem Pferd, das dann von 2 Lanzern, die bei uns einquartiert waren, geschlachtet wurde. Also es war ein chaotisches Ende und es brach jegliche Ordnung zusammen. Wir waren nicht auf einer Insel der Seligen, nicht? Wir haben also die Wehrmachtsberichte gehört. Wir haben gehört, dass die Todesanzeigen gelesen von den Soldaten, die gefallen waren.
Ist denn diese Spannung am 9. Mai entwichen wie in ein Vakuum oder hat sich das ganz langsam verflüchtigt, das Gefühl?
Ich habe die Amerikaner erlebt als sehr angenehme Besatzungsmacht im Vergleich zu anderen. Sie sind auf uns eingegangen, aber sie haben ganz klare Ziele vorgegeben im Hinblick auf Entwicklung demokratischer Strukturen. Und es kamen dann die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg, die wir aufmerksam verfolgt haben. In der Bevölkerung, auch in meiner Umgebung, gab es dann also Stimmen, die dieses Tribunal diffamiert haben als Siegerjustiz. Es hing noch sehr viel an altem Denken in der Luft. Es gab eine Schlussstrichmentalität bei den Eltern, die sagten, wir müssen mal einen Schlussstrich machen, was da passiert ist, schlimm, aber warum sollen wir jetzt darüber reden? Die Widerstandskämpfer, also die vom 20. Juli, waren Menschen, die ihren Eid gebrochen haben. Hitler war schlimm, aber immerhin gab es da einen Eid. Solchen Ansichten waren wir ausgesetzt, nicht? Und Emigranten wie Thomas Mann, nicht wahr, haben das Vaterland verlassen in schwieriger Situation. Also wir hatten jahrelang zu kämpfen mit dem wabernden Erbe von Nazi-Denken in unserer Gesellschaft.
Weiß-rote Baustellen, Absperrbänder flattern im Wind. Wir sind im Hürtgenwald im Westen Nordrhein-Westfalens. Hier tobten schwere Schlachten im Zweiten Weltkrieg kurz vor Ende. Und wie sie verliefen, ist bis heute umstritten. Die Quellenlage der Amerikaner ist unsicher und der Volksmund der Region hat eine eigene Version entwickelt. Was geschah wirklich im Hürtgenwald? Wissenschaftler verschiedener Disziplinen wollen diese Frage heute klären. Die Baustellenbänder quer über die Felder beschreiben den vermuteten Verlauf der Schützengräben der Amerikaner. Zwischen den Bändern, neben einem ausgehobenen Schützengraben, geht ein junger Mann über das Feld mit vorsichtigem Schritt, als würde er über brüchige Holzplanken laufen. Jens Bussmann ist Diplom-Geograf an der Universität Osnabrück, die bereits den Verlauf der Varusschlacht vor 2000 Jahren erforscht hat. Diesmal konzentriert sich die Forschung auf das Jahr 1945. Am Oberkörper trägt er ein weißes Gestänge mit elektronischen Geräten, die in der Lage sind, in die Tiefe zu sehen. Kommen Sie nicht zu nah heran, ruft er mir zu, Sie würden die Messungen stören. Und später schaltet er das Gerät ab und erklärt den Magnetometer.
Ein Magnetometer misst kleinräumige Abweichungen vom normalen Erdmagnetfeld. Einfach Störungen des normalen Bodengefüges, wie sie durch Eingriffe wie Graben und Sprengungen erfolgen.
Ich konnte sie eben sehen auf einige Entfernung. Wenn man zu nah hinkommt, also wenn ich jetzt, ich würde dann stören mit dem Gerät, das ich in der Hand trage, vermutlich.
Ne? Richtig, also sind sehr, sehr sensible Abweichungen. Also man muss es sich so vorstellen, wenn man eine archäologische Fragestellung verfolgt, sind die Abweichungen durch Gräben, Gruben, Hauswände in der Regel zwischen plus und minus 10 Nanotesla zu finden. Und wenn man zum Beispiel den Schlüsselbund in der Tasche, der hätte dann auch schon schnell mal 100 auf einen Meter Entfernung. Also es ist ein sensibles Gerät, man muss ein bisschen aufpassen, man darf kein Metall am Körper haben, wenn man misst.
Können wir das mal hörbar machen?
Selbstverständlich.
Da muss ich wahrscheinlich wieder ein Stückchen weiter von Ihnen weg, oder?
Nee? Das,
Gut, wir stehen jetzt direkt neben der Ausgrabungsstelle. Es schlägt jetzt aus, wenn wir jetzt laufen ein paar Meter. Sieht so, jetzt drehen Sie das Gerät in meine Richtung und schon geht das los und pieps wie blöd. Das heißt, ich habe einen Schlüssel in der Tasche. Ja, und ich habe das Tonbandgerät in der Hand und das verursacht die Geräusche.
Ganz genau, so ist es. Das Gerät erzeugt am Ende, können wir im Computer daraus aus den gewonnenen Daten ein Bild erzeugen, eine Karte, auf der wir die magnetischen Störungen sichtbar machen können.
Und wenn man nun diese magnetischen Störungen unter der Erde als Karte sichtbar macht, entsteht, aus mehreren Kilometern Höhe betrachtet, der Verlauf der Schützengräben, der GIs. Und die erscheinen bei näherer Betrachtung selbstmörderisch. Sie liegen auf einem Abhang talwärts, wie auf einem Servierteller gelegen im Wald gegenüber. Denn dort sind die deutschen Gruppen und auf der Anhöhe gegenüber die Artillerie. Diese Gräben werden hier nur vermutet aufgrund alter Luftaufnahmen und Aufzeichnungen der US Army. Der Magnetometer hat nun bewiesen, sie waren tatsächlich hier. Was geschah dann aber kurz vor Kriegsende? Das Team von Wissenschaftlern wird es belegen mit Werkzeugen verschiedener Disziplinen. Ich stehe auf dem einstigen Schlachtfeld mit Christoph Rass, Historiker für neueste Geschichte an der Universität Osnabrück, und einem Zaungast der Szene, den Historiker Frank Möller, der sich von Haus aus für die Frage interessiert, wie der Volksmund historische Ereignisse umdeutet und umschreibt. Zunächst beschreibt Christoph Rass das Ziel der wissenschaftlichen Exkursion. Was hat sich damals wo abgespielt?
Und die Frage ist ja jetzt hier auch die ganze Zeit, war die Stellung wirklich hier? War die jetzt hier oder war die weiter vorgeschoben? Was war jetzt wirklich eigentlich? Man fragt sich halt, warum haben die eigentlich hier an diesem relativ ungünstigen Ort ihre Stellung sozusagen eingegraben?
Also fast so weit das Auge reicht, sieht man diese Bänder, die eingezeichnet sind. Es beginnt über einen Kilometer von uns entfernt, zieht sich schlangenförmig, zieht sich dieses weiß-rote Bauband durch, direkt vor unseren Füßen und zieht sich weiter hinter den Horizont auf dem Hügel hinter uns. Das waren die amerikanischen Stellungen. Heute, 70 Jahre später, dazwischen junge Leute mit Bodenradar, mit Geräten, die man vielleicht bei der Mondlandung ähnlich gesehen hat. So sehen die zumindest optisch aus. Und das Ganze in einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Ein halber Kilometer hinter uns beginnt das Dorf. Das ist die Ausgangslage. Und was man nun herauskriegen will, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, mit den Methoden der Archäologie herauszukriegen.
Es sind verschiedene Methoden.
Es
sind halt die Methoden der Geoinformatik. Man versucht quasi bestimmte Luftbilder auszuwerten, macht dann so Bodenscans, also Magnetresonanzaufnahmen so von diesem Boden und hat dann mögliche Hinweise, wo könnte vielleicht eine Stellung gewesen sein, wo waren Granateinschläge, und die Archäologie, die prüft sozusagen, weil die Geoinformatik ja nur bestimmte Messpunkte festmacht, da ist irgendwas. Ob das jetzt ein Loch ist, was 20 Jahre alt ist oder 100 Jahre, kann die Geoinformatik nicht entscheiden.
So, wie genau müssen wir vermessen und wo genau sollen wir weiterdenken?
Machen wir mal einen Zeitsprung. Herbst, Winter 45. Der Krieg war vorbei. Aber das, was hier passiert ist, das hat sich ja in der Erinnerung der Menschen, die hier leben, eingegraben. Und Sie haben mit vielen Menschen gesprochen.
Naja, die Grundfrage ist immer, wenn Geschichte geschrieben wird oder wenn Geschichte weitergegeben wird, wer schreibt und wer gibt weiter und mit welchen Interessen geschieht das? Eine große Rolle spielen hier Veteranenverbände. Vor Ort hier konkret der Veteranenverband der sogenannten Windhunde. Und die haben hier in dieser Region in den 50er und 60er Jahren eine Gedenkkultur etabliert, von der ich den Eindruck habe, die hat alle anderen weitergehenden kritischen Fragen mehr oder minder eingeebnet.
Im Grunde ist der Hürtgenwald wahrscheinlich das einzige Schlachtfeld auf deutschem Boden aus der Endphase des Zweiten Weltkrieges, wo unterschiedliche Akteure nochmal einen Sieg reklamieren können. Und das heißt, diese Erinnerungskultur, die auf der einen Seite daraus besteht, dass man hier nochmal den Amerikanern gezeigt hat, wie man kämpfen kann und sie eigentlich besiegt hat, das ist auch ein ganz wichtiger Hintergrund dieser mythologisierten, überhöhten Opferzahlen. Wenn hier 70.000 Soldaten gefallen sind,
also mehr als im Vietnamkrieg,
dann sind es mehr als im Vietnamkrieg. Und dann hat man hier den Amerikanern nochmal eine vernichtende Niederlage beigebracht. Und diesen Sieg kann man hier reklamieren, weil es sich um ein Schlachtfeld auf deutschem Boden handelt. Es ist auch ein Schlachtfeld in marginaler Lage. Das heißt, diese regionale Erinnerungskultur, die in den 50er, 60er Jahren eben über die Veteranen eine unglaubliche Dynamik und auch Verankerung hatte, die hat sich hier relativ ungestört entfaltet bis zum heutigen Tag. Ja, das bringt uns auch zu dieser Topografie von Denkmälern und Gedenkorten und anderen Dingen. Und die verbindet sich aber mit diesem Narrativ auch des Opferseins und dann natürlich mit dem für Veteranen auch nicht untypischen Völkerverständigung zwischen den Soldaten, die den Krieg erfahren haben. Das gipfelt ja in Sinnsprüchen wie auf dem Mahnmal der 116. Panzerdivision. Die Soldaten, die kämpften, um für den Frieden zu mahnen. Also sehr viel grotesker kann es nicht werden.
Also jetzt gerade in der Jugendherberge war jetzt auch so ein junger Mann, der fragte auch, was machen wir denn hier? Und dann sagte er, ja, das ist ja sowieso alles Siegergeschichte, die hier erzählt wird. Ne? Und da fragt man sich, wieso erzählt ein junger Mann, der hat ja auch noch so ein Thors Hammer-Symbol um Hals hängen. Ne? Muss ich, was ist denn hier schon wieder los? Ne? Ein junger Mann, gerade 20, erzählt was von Siegergeschichte. Was weiß der eigentlich oder was denkt er eigentlich hier über diesen Ort?
Kurz darauf stehen die Wissenschaftler in einer Gruppe zusammen und betrachten die Fundstücke. Den Teil einer Granate, einen Tankdeckel. Als einer ihrer Kollegen etwas ratlos in die Runde tritt, er hält in der Hand so etwas wie einen kleinen Ast. Erst bei einem genaueren Hinsehen erkennt man einen Knochen.
Das ist ein Röhrenknochen.
Ist ein Röhrenknochen?
Ja.
Das ist ja alles ja, von der oder ich würde es so, ja, zur Anthropologie bringen oder ein bisschen Münster in der Uni klären oder eben, dass man es direkt klären kann, wenn man sagen kann, dass es kein Menschenknochen ist, weil den will ich natürlich nicht.
Wenn Sie da jemanden kennen in Münster?
Ich würde jemanden in Münster in der Uni
wir
fragen.
Wir haben eine Anthropologin, die unsere Sachen für den Kalkrise bearbeitet in Göttingen. Come you masters of war, ones who build the big guns, ones who build the death lanes, ones who build the death bombs.
Es ist ein nüchterner Raum eines Gemeindezentrums in Sürth. An einem Resopal-Tisch sitzen zwei Menschen, etwas über 70 Jahre alt. Patrick Lasch und eine Norwegerin, die namentlich nicht genannt werden will. Bis vor wenigen Jahren sind sie sich niemals über den Weg gelaufen. Und doch sind ihre Lebenswege wie mit unsichtbaren Adern miteinander verbunden. Denn bis zu dem Tag, an dem der Krieg aus war, fühlten sie sich willkommen auf dieser Welt. Dann kippte das Gefühl mit fatalen Folgen. Beide sind in Lebensbornhäusern aufgewachsen. Der Lebensborn war jene Bewegung, welche die Nazis ins Leben riefen. Männer und Frauen, die sich ebenfalls vorher nie begegnet sind, zeugen ein Kind als Geschenk für den Führer und Nazi-Deutschland. Sexuelle Begegnungen in der Absicht, Kanonenfutter zu erzeugen. Das hat fatale Folgen für die Kinder, die jetzt im Rentenalter sind, wie Patrick Lasch.
Nach der Ideologie Heinrich Himmlers sind wohl meine Eltern dann auch zusammengekommen und haben mich gezeugt. Ich will es nicht sagen gezüchtet, aber auf jeden Fall war einfach die Ideologie, die war da, Kinder zu zeugen für Hitler.
Sie waren ein gewolltes Kind.
Das heißt, ich war ein gewolltes Kind für Hitler. So, und plötzlich dann nach dem Krieg, da war ich dann nicht mehr gewollt. Meine Mutter, die lernte dann nach dem Krieg zum Beispiel einen amerikanischen Soldaten kennen. Ja, und er wollte mich erschießen, weil ich ein Lebensbornbastard war. Und das sind einfach Sachen, das sind einfach Erinnerungen, die bleiben im Kopf, die bleiben einfach oben drin.
Also mit Kriegsende von einem Tag zum anderen die Umorientierung. Wie war das bei Ihnen ähnlich?
Ganz anders. Ich bin ja in Norwegen geboren, als Kind eine große Liebe. Vater Deutsche, Mutter Norwegerin, beide Künstler. Nur mein Vater hatte vergessen zu erzählen, dass er in Deutschland verheiratet war. Ich wurde dann geboren, auch in ein Lebensbornheim. Und es hat während, also ich bin 43 geboren, bis Frühling oder Januar, Februar 45 ging es uns nach außen gut. Aber als der Krieg zu Ende war, begann der Krieg für uns. Wir norwegische Kinder, es war zwischen 10.000 und 15.000 geboren, diese Kinder und diese Frauen sollen bestraft werden, weil sie haben mit dem Feind fraternisiert, die Frauen. Und so war es dann auch. Meine Mutter und ich, wir wurden interniert, in ein Lager gesteckt. Meine Mutter verlor ihre Staatsangehörigkeit und war ein Niemand. All das, was da passierte, hat meine Mutter ja total aus der Bahn geworfen und all ihren Wut über ihr jetziges Schicksal und der total veränderte Biografie hat sie an mir ausgelassen. Ich war das Objekt.
Haben Sie denn Wege gefunden, um sich dieses Bündel etwas zu erleichtern, 70 Jahre später?
Ich habe erfolgreich verdrängt. Aber
wie lange haben Sie damit gelebt? Sie lächeln.
40 Jahre.
Und jetzt nicht mehr?
Lange nicht mehr. Ich habe früh gespürt, weil meine Seele und mein Körper haben reagiert. Ich war sehr beschäftigt, ganz normale Dinge zu tun. Neuen Beruf, heiraten, Kinder gebären, Hund, Katz, Maus, was man alles hat. Aber irgendwann hat der Körper gesagt, nein, geht nicht mehr. Und dann raste meine ganze mühsam aufgebaute Mauer als Abwehr, brach zusammen. Und seitdem bemühe ich mich, manchmal mit Erfolg, manchmal sehr mühsam, um therapeutische Hilfe, um begreifen zu können. Ich möchte stabiler werden. Ich möchte die Dinge tun, die mir gewaltig nahelegen.
Und dann zieht sie ein Foto hervor, das sie ihr Leben lang begleitet hat und belastet hat. Sie als kleines Kind mit ihrer Mutter. Ein Foto, das man so oder auch so betrachten kann. Ein und dieselbe Aufnahme erlaubt es, die Vergangenheit als Last zu begreifen oder als Befreiung.
Ich habe noch zwei ganz klein. Das ist alles, was ich habe retten können.
Das zeigt sie als etwa
zwei Jahre.
Das zeigt sie als blondes Mädchen mit großen Augen und ein Kind, das eigentlich sehr glücklich aussieht.
Und es nicht war.
Und es nicht war.
Nein. Alle haben gesagt, dieses Foto zeigt ein Kind mit unheimlicher Kraft.
Da
Das Kind sieht aus, als wäre es so ein bisschen zornig und zugleich amüsiert. Die Hände geballt zur Faust, ein Bein nach oben angewinkelt und der Mund voller Entschlusskraft.
Ja, und ich habe nie begreifen können, dass ich Entschlusskraft habe. Und das ist ein Teil der Arbeit mit Herrn Hübner, denke ich, für mich herauszufinden, dass ich auch stark bin, trotz allem. Ich habe das Bild mitgenommen hierher in der Gruppe, weil ich eigentlich nur zeigen wollte, diese Frau hat mich nie geliebt, sie hat mich nur als eine Puppe vorgeführt. Aber es wurde anders gedeutet hier und ich dann verlor das an Bedeutung, was ich erst gedacht hatte.
Einer hat sich bisher schweigend zurückgelehnt. Der Psychologe Werner Hübner begleitet die Menschen, die nach 70 Jahren endlich beginnen zu sprechen, was sie belastet. Ihre Erinnerungen sind in dem Buch mit schlechten Karten gut gespielt zusammengefasst.
Man kann ein Bild, was ein Leben lang so sozusagen im Bild festgehalten wurde, durch eine andere Person völlig aufgelöst werden und für die Person, die das Bild gezeigt hat, stellt sich ein neuer Zusammenhang her. Die Peinigerin, die Mutter, kriegt nicht so sehr mehr die Lobby, sondern das Kind selbst kann sich anschauen und sagen, ey, ich sehe ja mein Bein angewinkelt. Die anderen sagen, ich hätte Kraft. Ja? Ach ja, wenn ich von der Mutter mal abstrahieren kann, kann ich mich auch als kraftvolles Kind auf einmal sehen. Der Blick war versperrt.
Schweigen in Erinnerung, tauchen in Erinnerung.
Dieser Ort wirkt wie eine Kulisse aus einem alten Heinz-Rühmann-Film. Doch der Anblick ist real, die historischen Gebäude vom Mittelalter über Barock bis zur Gründerzeit durchgehend erhalten. Wehrtürme in der Stadtmauer, hinter dem unteren Tor ein kleiner Fluss, dahinter den Dächern Weinberge. Eibelstadt in Mainfranken wäre ums Haar zerbombt worden, wäre nicht eine Gruppe verwegener Frauen, es waren fast 200, bei Nacht und Nebel ausgerückt, die Verteidigungsbarrikaden des Volkssturms beiseite zu räumen. Ich stehe mit dem Historiker Franz Schickelberger am unteren Tor. Genau hier hatte sich die SS und der Volkssturm für die sinnlose Verteidigung gerüstet.
Die Amerikaner befanden sich bereits am anderen Mainufer, am linken Mainufer direkt. Also
wir können hier rüberschauen, man hat fast Sichtkontakt. Das heißt, man hatte die Panzer der Amerikaner wohl gesehen.
Man hat sie gesehen, die Barrikaden hätten aber die Soldaten, die Armee nicht abhalten können. Ein Schuss vom Panzer und alles wäre in die Luft geflogen, wahrscheinlich noch mehr als nur die Barrikaden.
Also wenn hier gekämpft worden wäre, dann hätten wir jetzt nicht diesen wunderschönen alten Ort vor uns.
Nein, als der Ort besetzt wurde, fiel kein Schuss.
Dass aber nicht gekämpft worden ist, geht auf eine Gruppe von Frauen zurück, die hier nachts aktiv waren, oder?
Ja, die nachts aktiv waren, unter Lebensgefahr, die Balken beseitigt hatten. Eine Frau hatte sogar ihr Baby mitgenommen und mitgetragen und hat aber trotzdem geholfen.
Jetzt haben Sie ein sehr interessantes Material mitgebracht, und zwar die regionale Zeitung Mainpost, Ausgabe 10.01.1947. Und da wurde diese Szene an dem Tor, an dem wir eben stehen, nachgestellt. Wir sehen eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit einer Gruppe von fast ein Dutzend sehr selbstbewusster Frauen, die mit großem Temperament irgendwas auf Seite räumen. Das sind die Barrikaden. Man hat also diese Nacht- und Nebel-Aktion für die Zeitung damals nochmal nachgestellt.
Ja, ja. War bewusst, denn es war im Gedächtnis der Eibelstädter, dass diese Frauen so mutig waren und hier eben den Ort gerettet haben.
44 Kilometer entfernt von der Stelle, an der wir stehen, liegt der fränkische Ort Gerolzhofen. Auch dort gab es zur selben Zeit den Aufstand der Frauen, allerdings waren es dort mehrere hundert Frauen, die gegen die Nazis angetreten sind. Die Geschichte dort ist nicht so glimpflich ausgegangen. Wie das genau dort ausgegangen ist, das lassen wir uns nach einem kurzen Sprung dahin erklären. Der Marktplatz von Gerolzhofen. Wir stehen an einem Brunnen, der 1999 geschaffen worden ist. Er zeigt Frauen in einem Aufstand. Das steht nun in direktem Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir ein kleines fränkisches Städtchen vor uns sehen. Die Baustile, die wir hier antreten, reichen von der Spätgotik über Barock bis in die Gründerzeit. Und das wiederum hat zu tun mit dem Datum, mit den letzten Kriegstagen im Jahr 1945. Eva Maria Breuer hat sich mit der Stadtgeschichte befasst. Frau Breuer, wir erleben hier in der Abendsonne einen Marktplatz, der das Herz fast höher schlagen lässt. Denn die Bausubstanz, die wir hier sehen, die ist wie aus einem Gemälde. Wenn wir jetzt mal 70 Jahre zurückgehen, an einem bestimmten Tag kurz vor Kriegsende, was würden wir hier an dieser Stelle sehen?
Gerade um die Uhrzeit, kurz vor 18 Uhr am 6. April 1945, haben sich hier Frauen, Kinder, Schulkinder und auch einige Anzahl von Männern versammelt und gaben ihrem innersten Impuls einen Ausdruck, indem sie eine kleine Rebellion angezündet.
Gegen?
Gegen die Machthaber. Und Machthaber, damals war es ja ein Beschluss vom Reichsführer Himmler, wer die weiße Fahne hisst, wird sofort standrechtlich erschossen. Und weiße Fahne, Kapitulation vor den Amerikanern, die von Westen her hier angerückt sind, durfte nicht stattfinden. Und manche kämpften eben, nur in Gerolzhofen haben die Frauen erkannt, so geht's nicht weiter, wir müssen unser Städtchen schützen. Eine Lehrerin hat hier dazu aufgerufen, dass man hier seine Meinung kundtun sollte. Und selbstverständlich sind daraufhin von der Parteileitung auch Verhaftungen, Todesurteile ausgesprochen worden. Und einige konnten sich dem durch Flucht entziehen. Andere wiederum wurden noch in Gestapo-Haft genommen, sind aber dann ganz knapp, also in den letzten Minuten quasi, der Exekution entronnen.
Steht denn der Aufstand dieser Frauen in Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir es hier mit einem intakten historischen Ortskern zu tun haben?
Ganz bestimmt ist das so zu sehen. Denn der historische Ortskern, der nie durch einen Stadtbrand oder größere Ereignisse zerstört worden ist, darum haben wir ja diesen wunderbaren Mix, aber das steht eben damit zusammen, dass man das erhalten wollte und sich vor Ruinen und nicht in Ruinen finden wollte. Das wäre alles verloren, unwiederbringlich. Man kann zwar viel restaurieren, aber Original bleibt Original.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin.
Warum hört diese Sirene nicht auf zu heulen? Ein Fünfjähriger ist allein zu Hause und macht sich aus Angst fast in die Hosen. Heute lächelt Hans-Joachim Gessner, wenn er die Bilder aus der Vergangenheit herauslöst. Doch zunächst erzählt der weißhaarige Mann, wie er in kindlicher Naivität erschrak, als er in den letzten Kriegstagen den Horror des Krieges erstmals erkannte. Dieser Horror spiegelte sich im Gesicht seiner Großmutter und begann mit der Geschichte eines kleinen Köfferchens, das er bis heute verwahrt und nun behutsam öffnet.
Kommen Sie bitte mit.
So, wir kommen in einen kleinen Arbeitsraum, der vollgestopft ist mit Büchern, Akten, Bildern. Und jetzt kommt, Sie ziehen halt vor, kleiner als eine Schuhschachtel, ein winziges Köfferchen. Das ist mehr Pappdeckel als ein festes Material. Ne? Ja. Es ist erstaunlich, dass es die lange Zeit erhalten hat.
Ja.
So, Sie öffnen jetzt und jetzt kommen hervor alte Bilder, Dokumente, vergilbte.
Das sind Briefe meines Großvaters von der Front. Also jetzt geht es in die Familiengeschichte. Und ich will mal gerade sehen, das ist meine Großmutter.
Das ist die Oma Anna.
Ja.
Das ist eine Frau, die hat den Schalk im Nacken. Ne? So, lächelt, verschmitzt.
Opernsängerin.
Was ist das intensivste Erlebnis, die intensivste Erinnerung im Umgang mit diesem Koffer?
Dass der plötzlich in diesem Gehänge einer Schranke hängen blieb und mein Koffer also 3 Meter über mir war.
Also Sie waren, vielleicht muss man die Vorgeschichte erzählen, Sie waren unterwegs mit der Oma an einem Bahndamm, um
Ja, Bahnübergang.
Ging um Kohle.
Ja, da sollte ein Onkel vorbeifahren, der war Lokomotivführer oder auf dem Tender jedenfalls. Angeblich verlor der immer Kohlen. Das hat man uns Kindern erzählt, aber die waren natürlich geklaut. Und wenn der
also der hat die Kohle runtergeschmissen, dass die Oma was zu heizen hatte.
Ja, ne? Und da haben wir gestanden und haben eigentlich erst gewunken. Nicht? Und dann blieb mein Köfferchen in dem Ding drin hängen.
Also das heißt, die Schranke ging hoch und das Köfferchen hat sich in der Schranke verhangen.
Ja.
So, und jetzt haben wir ein Problem.
Das ja, nee, und dann kam die sagte, müssen wir warten, bis der nächste Zug kommt.
Sagte die Oma, jetzt müssen wir warten.
Ja, ja, haben wir gewartet und ich habe mein Köfferchen dann wieder rausgeholt und das hat mir jemand geholfen.
Was war das für ein Zug, der da gekommen ist?
Also das weiß ich noch, es war ein schwer beladener Zug, von dem ich heute weiß, dass es Waffen, Panzertransport oder Schützen, also Haubitzen oder weiß ich nicht. Ich kannte ja die, ich wusste, wie ein Panzer aussieht von Spielzeug. Ja, also das konnte ich sicherlich sagen. Aber ich habe in Erinnerung die entsetzlichen Augen meiner Großmutter. Ja, das kann den Tod bedeuten und das Ende.
Hans-Joachim Gessner sitzt in einem Raum, den man unmöglich als Wohnzimmer bezeichnen kann. Die Pflanzen reichen bis an die Decke, überall stehen Stative und Lampen, Bücher ohne Ende, ein Klavier. Hier tobt sich ein kreativer Mensch aus, dessen Berufung auf eine ganze Reihe von Talenten verteilt ist. Und nun beschreibt Hans-Joachim Gessner jenen Raum, in dem er sich als Fünfjähriger vor 70 Jahren aufhielt. Jedes Detail ist abgespeichert.
Ja, der Raum war relativ dunkel. Hatte ein großes Fenster zur Straßenseite. In der Mitte stand von meinem Vater ein französisches Gefäß mit Likör und ein für damalige Zwecke, denke ich, relativ großes Radio.
Ich glaube, die Frage, die Sie damals bewegt hat, war ja auch, ist der Krieg schon vorbei?
Ich war gewohnt, Fliegerangriffe und Sirenen zu hören und ich wusste eigentlich, was passiert, was ich machen muss, um schnell in den Luftschutzkeller zu kommen. Und plötzlich gehen die Sirenen nicht aus.
Nicht aus?
Nicht aus. Die Sirenen heulen. Und das hat mindestens erst mal 10 Minuten, eine Viertelstunde gedauert. Und ich war völlig hilflos. Was ist da passiert? Sind die Dinger kaputt? Oder ach, was man sich so als Fünfjähriger vorstellt. Und dann habe ich gedacht, ich kann das vielleicht erfahren, wenn ich das Radio anmache. Denn das wusste ich.
Aber das war ja Feindsender oder deutscher Sender?
Noch nicht. Noch war der deutsche Sender eingeschaltet, aber der war nicht allzu viel zu hören. Aber ich hatte mir gemerkt, wo der Strich von dem Potentiometer stehen musste, um BBC zu kriegen. Denn ich habe meine Mutter immer erwischt dabei, wenn sie ganz leise, ganz dicht mit ihrem Kopf an den Lautsprecher war.
Also es war per Todesstrafe verboten, muss man sagen.
Das war unter Todesstrafe verboten.
Und die Blockwarte haben an den Türen gelauscht?
Nee, wir hatten keinen Blockwart mehr.
Aber was hat das jetzt mit dem Ende des Krieges zu tun?
Ja, jetzt kommt es. Ich habe dann rausgekriegt, wo die BBC ist. Und habe das sehr deutlich noch in Erinnerung. Ba-ba-ba-bom.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Und dann habe ich gehört, dass die deutsche Armee in einem bestimmten Bereich, den ich mir nicht vorstellen konnte, kapituliert hatte. Und ich wusste, was kapitulieren hieß. Und dann sagte der einfach, und deswegen gehen die Sirenen. Als Zeichen des Friedens. Die Sirenen haben plötzlich eine völlig andere Bedeutung. Als meine Mutter kam, stürzte rein, sah das, dass ich den BBC angemacht hat, sagte, das dürfen wir jetzt. Und rannte sofort in ihren Kleiderschrank, riss da die Dinger raus, was da drin war, und holte weiße Bettwäsche.
Aber die müssen ja gespannt werden auf irgendwas, als Kapitulationszeichen.
Ja, die hat die Besenstiele genommen. Und ich habe festgehalten, und die hat also genäht, die waren aber, glaube ich, auch teilweise vorbereitet. Jedenfalls ging das innerhalb von 3-4 Minuten, waren die ersten Fahnen fertig und so viele Fensterdinger, da waren immer an den Fenstern so Pömpel, wo man die Besenstiele reinstecken konnte. Wir guckten zum Fenster raus und alle Nachbarn hatten weiße Fahnen draußen. Die Oma hatte mir vor einem Jahr schon angefangen, zum Englischkenntnisse beizubringen. Also Heavy Chocolate und. Aber diese Erfahrung, jetzt ist Frieden, mit der ich ja eigentlich gar nichts anfangen konnte. Ich habe ja in meinem Leben noch nie Frieden erlebt.
Also der Normalzustand des Alltags, des ganz normalen Lebens ist Krieg.
Ja. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Oma immer gesagt hat, wartet mal ab, wenn es Frieden ist, dann gibt es wieder Eis.
Beim Anhören dieser Musik bekam die Musikerin Pamela Coates Gänsehaut. Es war in Chicago bei einem öffentlichen Konzert. Aufgeführt wurde das Werk des deutschen Komponisten Walter Kaufmann, der von den Nazis verfolgt worden war. Beim Anhören dieser Musik fasste die Amerikanerin einen Plan. Bei ihrem nächsten Besuch in Deutschland würde sie junge Musiker um sich scharen und zum Jahrestag des Kriegsendes ein öffentliches Konzert veranstalten mit der Musik von Komponisten, die von Nazis verfolgt und ermordet wurden. Und so finden sich in einer Kirche in Köln neben Pamela Coates vier junge Leute zusammen, Jona Baggenhoff, Saskia Buchsbaum, Niklas Lehmann und Johannes Stelter. Sie packen ihre Instrumente aus, Klarinette, Oboe, Horn und Fagott und beginnen zu spielen. Was Sie bei dieser Musik fühlen, sieht man den jungen Leuten auf Anhieb an.
Sehr beklemmend.
Genau, ein beklemmendes Gefühl.
Von der Atmosphäre.
Bleibt einfach fast die Luft weg.
Und der Mensch, der euch diese Luft genommen hat vor vielen Jahrzehnten, was wisst ihr über den?
Pavel Haas war ein tschechischer Komponist, der ja eigentlich ein ganz wunderbarer Komponist war und heutzutage viel zu selten gespielt wird, muss man sagen, weil er einfach das Unglück hatte, zu einer Zeit geboren worden zu sein, wo er seine Kunst nicht ausleben durfte.
Der Mann, von dem Sie eben erzählt haben, ja. Wie hat er diese letzten Kriegstage oder die ersten Friedenstage erlebt?
Das hat er leider nicht erlebt.
Was ist passiert?
Er ist nicht in Theresienstadt.
Doch, er war in Theresienstadt.
Gestorben, aber nicht.
Nein, er ist nach Auschwitz deportiert worden. Also er war erst sehr geschockt, als er da ankam. Weil ja, es hieß, es wäre ein Ghetto und im Endeffekt war es ja ein KZ. Und hat dann nach und nach mit den ganzen Musikern, die er da getroffen hat, ja, wieder Lebensmut gefunden und da auch angefangen, weiter zu komponieren.
Ist trotzdem gestorben, ja.
Am Ende, er hat einige Jahre gelebt und auch komponiert, doch dann wurde er relativ am Ende nach Auschwitz deportiert und ist da umgebracht worden.
Wenn ihr jetzt diese Werke spielt von diesem Mann, man kann ja nicht sagen, ihr gebt ihm ein Stückchen Leben zurück, aber da passiert ja was.
Ja.
70 Jahre später, 70 Jahre nach seinem Tod.
Ja. Das ist eigentlich unser Thema von unserem Ensemble überhaupt, ist, dass wir Stücke spielen, das selten gespielt sein würde.
Also von Komponisten, die damals verfolgt wurden?
Nicht nur, aber in dieses Programm, das heißt Neue Töne, werden so Stücke präsentiert.
Von Menschen mit welcher Vergangenheit?
Das gibt natürlich einen jüdischen Hintergrund, aber es gibt auch zum Beispiel den ersten Stück, was wir gespielt haben, den Leos Justinius Kaufmann. Er war ein normaler Deutscher, aber er würde auch entartet.
Habt ihr euch mal zurückversetzt in die Zeit vor 70 Jahren, in den Alltag der Menschen? Was passiert da?
Ja, es ist eine ganz, ganz bedrückende, beklemmende Stimmung. Ich glaube, dass das für uns heute sehr schwer ist nachzuvollziehen, weil wir sind ja alle aus einer Generation, die noch ihre Großeltern mehr oder weniger hatten, die den Krieg auch miterlebt haben. Und meine Großeltern haben mir damals immer sehr viel aus dem Krieg erzählt und von der Stimmung, die sich heute sehr, sehr schwer nachzuvollziehen lässt. Es ist ein Kampf, nicht nur der irgendwie draußen in der Welt abgeht, sondern auch mit sich selber, ums eigene Überleben. Und ich finde, das ist etwas sehr Interessantes, was diese Komponisten hier schaffen. Wenn wir diese Musik spielen, sie verkörpern hier praktisch diese Stimmung, dieser Kampf mit sich selber und mit seiner Umwelt hier. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie schlimm es damals ansatzweise gewesen sein kann oder sein muss. Und ich finde, durchaus ist das auch etwas, ja, Beklemmendes halt. Einfach. Es ist einfach schwer, so in Worte zu fassen. Aber es ist ein Kampf mit sich selber hier und dieser Musik auch.
Und da wiederholt sich die Geschichte.
Genau, da in diesem Stück wollte ich dann auch sagen, weil es kann immer sein, dass so ein Zeitraum immer wieder passieren kann. Dass man schnell bestimmte Rechte abgeben kann, ohne zu wissen, ohne zu denken, und bestimmte Freiheiten.
In Krisenzeiten.
Hauptsache, dass wir sicher sind, dann wir geben diese Freiheiten dann ab.
Uraufführung ist am 28. Mai in der Synagoge in Ahrweiler, Nordrhein-Westfalen. Nachfolgend von diesem Ensemble weiterhin ein Werk des tschechischen Komponisten Pavel Haas, der noch vor Kriegsende an Unterernährung starb. Thank you. Sie waren mit Ach und Krach durch die Kriegszeit gekommen und ausgerechnet jetzt so kurz vor Kriegsende waren sie dem Tode nah. Brigitte Muth erinnert sich, wie sie mit ihrer Mutter im Essener Bahnhof stand, kein Mensch weit und breit, plötzlich detonieren Bomben, Feuer schlägt hoch von allen Seiten und es gibt kein Entrinnen. Als die Mutter anfängt zu beten, scheint sich eine Gestalt aus dem Feuerring herauszulösen.
Wenn ich die Augen zumache, sehe ich es vor mir. Kurz vor Kriegsende. In Essen standen wir plötzlich alleine auf dem Bahnsteig in den Flammen, rechts und links über uns. Es war nur Flammen. Der Bahnhof war also gerade getroffen worden und meine Mutter mit meinem Bruder im Kinderwagen, den Koffer oben drauf, mich an der Seite. Wir standen alleine in diesen Flammen. Also und meine Mutter fing dann an zu beten. Und dann hat sie gebetet, hat laut gebetet und plötzlich erschien da aus diesen Flammen irgendein Mann und hat uns dann durch diese Flammen hindurch zu einer Treppe gebracht. Und wir konnten diese Treppe runtergehen und diese Treppe führte also in den Luftschutzkeller des Bahnhofs Essen. Und dieses Erlebnis, da in diesen Flammen zu stehen, aber dann plötzlich durch irgendeinen Mann, also später habe ich gedacht, wie ein Engel, ja?
Als Friede ein Fremdwort war, das Ende des Zweiten Weltkriegs im Fokus dreier Generationen. Sie hörten das Wochenendjournal. Am Mikrofon war Ulrich Gieneiger. Ihnen ein schönes Wochenende. Nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit dem Bariton Michael Norch.
Deutschlandfunk.